Erfolgreich zu sein. Wer von euch ist gerne erfolgreich? In irgendwelchen Bereichen dürft ihr gerne mal ehrlich zugeben, wer ist gern erfolgreich? Vielleicht im Beruf, in den Dingen, die ihr tut, ja? Vielleicht in der Schule, die jungen Leute gehen noch zur Schule oder sind im Studium. Man ist doch gern erfolgreich, oder? Vielleicht strebst du es ja noch weiter an, wie wir es gerade im Zeugnis hörten, erfolgreich eine Fußballkarriere zu starten, erfolgreich irgendwie wirklich erfolgreich zu sein und das zu verbinden mit Erfolg und Reichtum. Erfolgreich. Ja, wer ist nicht erfolgreich? Und so gibt es heutzutage unheimlich viele Seminare, Webinare, Coachings, Podcasts, die dir alle das eine versprechen. Wenn du uns abonnierst, wenn du uns folgst, wenn du unser Webinar kaufst und es durchläufst, bist du oder wirst du erfolgreich. Erfolgreich in den Dingen, die du dir wünschst, erfolgreich wirklich vielleicht finanziell erfolgreich zu sein, finanziell reich zu sein, all das zu haben, was man sich wünscht, finanziell vielleicht frei zu sein, zu sagen, ich bin so erfolgreich, die Finanzen laufen so gut, ich lehne mich zurück und entspanne und genieße das Leben. Erfolgreich. Titel der Predigt, erfolgreich, Punkt. Nachsatz am Leben vorbei. Kann uns das passieren? Kann das einem Menschen passieren? Erfolgreich zu sein, aber dann irgendwie am Leben vorbeizuleben? Ziele zu erreichen, hohe Ziele, die gesteckt wurden, aber irgendwann mal trotzdem festzustellen, am Leben vorbei. Ist das möglich? Ich sehe einige nicken, ja. Scheinbar erleben das Menschen, die irgendwie das große Glück erhofft haben und letztlich merken, irgendwie habe ich am Leben vorbeigelebt. Irgendwie war es doch nicht das, was ich gesucht habe. Es war doch nicht das, was mir versprochen wurde. Aber natürlich gibt es auch gute Bereiche, in denen wir erfolgreich sein dürfen und sollen. In unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in der Kindererziehung. Wer wünscht sich da nicht auch Erfolg, dass es gelingt, dass es gut geht? Aber erfolgreich am Leben vorbei zu sein, erfolgreich am Thema vorbei, vielleicht ist das greifbarer für dich. Ich denke, jeder von uns durchläuft die Schule oder hat sie schon mal durchlaufen. Und was ist, wenn du irgendwann mal feststellst, nachdem du eine Klausur geschrieben hast, erfolgreich am Thema vorbei? Das habe ich im Abitur erlebt. Mein Freund, also wir waren im Abitur dabei, hatten das Thema Geschichtsanalysen. Ist jemand gerade im Abitur? Niemand? Okay. Was sagst du? Sind gerade fertig. Ach so, ihr seid durch. Ja, dann entspannt mal. Aber vielleicht nimmt sich das ja jemand vor. Dann ist man im Abitur auf jeden Fall Gottes Segen dabei. Ein Freund sagte dann immer im Abitur, wenn man sagt, viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich brauche Erfolg. Ja, hat er nicht Unrecht. Ja, erfolgreich auch in den Dingen zu sein. Auf jeden Fall hatten wir das Thema Geschichtsanalysen. Dann kam die Klausur. Das war nicht so unser beliebtes Thema. Denn das Problem ist, man kann von bis analysieren. Ja, wenn man so ein Gedicht hat und so ein bisschen nicht im historischen Kontext ist, den Autor nicht so ganz kennengelernt hat, ja, dann merkt man, irgendwie verstehe ich das Gedicht nicht so ganz. Und so hatten wir die Klausur, aber mein Freund war sich sicher, er hat die Klausur richtig gut geschrieben. Er hat das Gedicht verstanden, wahrscheinlich zum ersten Mal, ja, es gab Probeklausuren und im Vorfeld Gedichte, die er nicht verstanden hat, aber das Gedicht hat er verstanden. Der Tag der Rückgabe kam, die Lehrerin gab ihm seine Klausur, mit Erschrecken stellt er fest, mangelhaft. Am Thema vorbei. Am Thema vorbei, ja, völlig daneben. Er war sich so sicher, er hat das Gedicht durchblickt. Erfolgreich. Er hat es endlich mal verstanden. Ja, wahrscheinlich hat er sich da so, er hat mir noch ein paar Dinge erzählt, die fand ich auch sehr verrückt. Die habe ich nicht im Gedicht gesehen. Aber er dachte von sich aus, ich war erfolgreich. Und dann festzustellen, mangelhaft. Und wie tragisch ist es, wenn wir erfolgreich sind oder erfolgreich sein wollen und irgendwann mal feststellen, am Leben vorbei. Am Leben vorbeigelebt in deinem Erfolg. Untertitel der Predigt, was auf ewig zählt. Und ich möchte dir heute ein Beispiel mitgeben. Ich möchte dir eine Gedankenhilfe anbieten, mit der wir uns mal diesem Thema widmen. Erfolgreich zu sein, aber irgendwie am Leben vorbeizuleben. Und dann möchten wir gemeinsam in die Bibel schauen. Ich weiß nicht, wie bibelnah du bist, ob du die Bibel liest, ob du die Bibel kennst. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal hier in so einer Veranstaltung. An der Stelle heißen wir dich ganz, ganz herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch online dabei. Schön, dass du da bist. Und schön, dass wir gemeinsam uns mal diesem Thema nähern dürfen. Nicht wissenschaftlich oder philosophisch. Nein, wir wollen mal schauen, wie geht Jesus mit diesem Thema um? Und das Schöne an Jesus ist, er begegnete Menschen. Er ist oft auf Menschen zugegangen oder hat Begegnungen zugelassen, als Menschen ihn aufsuchten. Und so gab es einen jungen Mann in der Blüte seines Lebens und dieser Mann suchte Jesus auf. So oder ähnlich konnte er aussehen, ihr seht es in der Präsentation, ein junger, freundlicher Mann. Und Jesus war im jüdischen Umland unterwegs. Ja, Jesus hat in Israel gelebt, in Israel gewirkt, in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen und so ist er dann seinen öffentlichen Dienst angetreten. Denn Jesus kam mit einer bestimmten Mission auf diese Welt und hat Menschen aufgesucht. Und in seiner Mission ist er Menschen begegnet. Und wenn du jetzt sagst, ich glaube nicht an Jesus, ich habe da noch keine Verbindung zu, dann ist das in Ordnung. Dennoch wünsche ich dir oder bitte dich, nimm dieses Gedankenbeispiel heute einmal an. Um zu sagen, ich glaube, ja, vielleicht gab es diesen historischen Jesus, vielleicht ist er für dich auch nur ein historischer Jesus, aber lass den Gedanken heute mal zu, diese Begebenheit hat so stattgefunden. Und so kommt ein junger Mann auf Jesus zu, fällt vor ihm auf die Knie, spricht ihn an mit guter Meister, was bedeutet guter Lehrer, ja, im Hebräischen guter Rabbi, also ein Wanderprediger. Jesus ist ja durch das Umland gezogen, hat das Reich Gottes verkündet. Und so kommt dieser junge Mann, hat ihn vielleicht von Ferne erblickt und läuft auf ihn zu, fällt vor ihm nieder und fragt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erreichen, um das ewige Leben zu erben? Und so sind wir bei dem ersten Punkt. So, jetzt klappt's. Danke. Das ist eine gute Frage. Dieser junge Mann hat eine gute Frage mitgebracht und er stellt sie auch einer für ihn ausgesuchten Person, die scheinbar diese Frage beantworten kann. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ein Mann, der zielstrebig konsequent auf Jesus zuläuft, ein Mann, der äußerlich wohlhabend ausschaut, der vielleicht anders gekleidet ist als die Männer, die gerade mit Jesus so unterwegs sind. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, mit seinen Freunden, die er erwählt hat, um bei ihm zu sein. Und trotz seiner schnieken Kleidung fällt er auf die Knie, weil er Jesus huldigt. Er erkennt in Jesus eine gewisse Besonderheit. Und die spricht er ja aus. Guter Meister, guter Lehrer. Und an diesen guten Lehrer habe ich eine Frage. Was soll ich tun? Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist eine gute Frage, oder? Vielleicht würdest du sagen, das ist eine gute Frage, in dem Sinne, ich könnte sie nicht beantworten. Aber er fragt diesen jüdischen Rabbi, der da gerade mit seinen Jüngern durch das Umland zieht. Jesus ist gerade auf seinem Weg nach Jerusalem, um seine letzte Etappe in seinem Leben anzugehen. Und so nimmt er sich Zeit für diesen jungen Mann, der jetzt vor ihm niedergekniet ist, der ihm diese Frage stellt, der wissen will, wie bekomme ich eigentlich das ewige Leben? Die Jünger erkennen in ihm, und so schreibt es der andere Evangelist, jetzt nicht im Markus-Evangelium, ich lese heute aus Markus 10, ab Vers 17, der andere Evangelist sagt uns, das ist ein Oberster. Er betitelt ihn als Oberster, ja? Und dieser Oberste kommt zu Jesus und die Jünger haben wahrscheinlich schon gemerkt, wie er gekleidet ist und vielleicht kannten sie ihn, ich weiß es nicht. Ein Oberster der Zeit war jemand, der zum Beispiel eine Synagoge geleitet hat. Wenn man so will, eine kleine Kirchengemeinde, ja? Im jüdischen Stil, Torah-Gottesdienste jede Woche. Und dieser junge Mann, der eigentlich theologisch gebildet ist, kommt zu Jesus und stellt diese Frage. Hätten die anderen ja einwenden können, das musst du doch wissen, du kennst doch die fünf Bücher Mose, du kennst die Propheten, warum stellst du jetzt diese Frage? So haben wir es hier mit einem Halbtheologen zu tun, von dem wir aber noch erfahren und an seiner Kleidung vielleicht schon gemerkt haben, das ist nicht irgendein Oberst da, der hat es gesellschaftlich zu was gebracht, der hat es wahrscheinlich auch wirtschaftlich zu was gebracht. Denn im Text werden wir erfahren, dass der sehr reich ist. Das heißt, wir haben hier einen jungen Mann, den wir mit erfolgreich überschreiben könnten. Einen erfolgreichen jungen Mann in der Blüte seines Lebens, gesellschaftlich anerkannt, wirtschaftlich zu was gebracht. Aber dennoch hat er vielleicht gemerkt, ist das alles im Leben? Ist das alles? Was ist eigentlich mit dem danach? Natürlich bin ich jetzt jung, aber dennoch vorsorglich kann man ja mal fragen. Andere Theologen seiner Zeit hätten ihm gesagt, sag mal, was ist mit dir falsch? Denn das Denken der Theologen der Zeit war, wenn du reich bist, wenn du finanziell gesegnet bist, bist du in der Gunst Gottes. Anders gesagt, dir steht alles zur Verfügung. Du bist nah an Gott, die Ewigkeit gehört dir auch. Du hast alles, was du brauchst. Gott zeigt dir doch, dass er dich segnet. Aber nein, dieser junge Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Eine relevante Frage, die er sich stellt, wo er vielleicht merkt, meine Penthouse-Wohnung am Hang mit Fernblick, meine wunderbare Garage mit meinen Sporteseln, alles das habe ich, aber irgendwas fehlt. Was ist, wenn mein Leben dann doch vielleicht mal zu Ende geht? Was muss ich tun? Jesus nimmt sich diesen Mann an, auch wenn Jesus jetzt unterwegs ist, er sagt jetzt nicht, sorry, keine Zeit. Nein, Jesus nimmt sich Zeit für die Menschen und das ist wunderbar. Und Jesus nimmt sich auch heute Zeit für uns. Und so nimmt er sich Zeit und geht auf diesen jungen Mann ein. Aber typisch jüdisch antwortet er nicht direkt, sondern er stellt eine Gegenfrage und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du sagst, ich bin ein guter Meister. Und Jesus fragt einfach mal dagegen, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und so ist dieser junge Mann mit Jesus im Gespräch. Er huldigt ihn, aber Jesus konfrontiert ihn erstmal mit dieser Gegenfrage. Ich weiß nicht, ob du was mit dieser Gegenfrage anfangen kannst. Aber Jesus merkt und weiß ja, er hat es hier mit einem Halbtheologen zu tun, der kennt die Schriften, er ist bewandert. Und dass er Jesus jetzt hier mit gut anspricht, meint eigentlich, du bist perfekt, du bist wirklich gut. Das benutzten die Juden eigentlich, wenn sie über Gott sprachen. Oder wenn sie es über jemanden sagten, niemals direkt, sondern immer in der dritten Person oder hinter dem Rücken. Aber dieser junge Mann spricht Jesus jetzt an und sagt, du guter Meister. Und Jesus sagt ihm, niemand ist gut als Gott allein. Merken wir, worauf Jesus gerade hinaus möchte? Er möchte ihn damit konfrontieren, um ihm wirklich klar zu machen und ihn zu fragen, weißt du, mit wem du es gerade zu tun hast? Du sagst, ich bin gut. Aber Gott ist gut. Möchtest du mir sagen, dass ich Gott bin? Erkennst du in mir den Sohn Gottes, den verheißenen Messias, auf den die Juden ja gewartet haben? Weißt du, mit wem du es hier gerade zu tun hast? Niemand ist gut als Gott allein. Dieser junge Mann antwortet nicht auf diese Frage. Dieser junge Mann geht nicht auf diese Gegenfrage ein. Und darin merken wir schon einmal, er sieht in Jesus einen guten Lehrer, nicht mehr und nicht weniger. Und Jesus wollte ihm eigentlich klar machen, dass es mehr ist als das. Wenn du sagst, ich bin gut, ja, ich bin der Sohn Gottes, der aus dem Himmel gesandt ist. Ich bin wirklich gut, aber hast du das erkannt? Verstehst du das? Oder bin ich für dich ein Wanderprediger, ein Rabbi, mehr nicht mehr? Erkenne, die Heiligkeit Gottes. Erkenne Jesus, möchte er im Prinzip eigentlich sagen. Erkenne, wer ich bin, erkenne, wer gerade vor dir steht. Wenn du schon mit so einer Frage kommst, dann musst du auch in der richtigen Haltung da sein. Das heißt, er stellt eine richtige Frage, aber im gewissen Sinne mit einem falschen Jesusverständnis, mit einem falschen Jesusbild. Anders gesagt, mit einem falschen Gottesbild, das er hatte. Und so ist es wichtig zu verstehen, wer wirklich Jesus ist. Und Jesus öffnet sich in seinem Wort. Jesus sagt, wer er ist. Und so macht ihm eigentlich deutlich, ich bin Gott. Ich bin gut. Aber erkennst du das? Jesus geht weiter und merkt, er antwortet jetzt nicht, er greift ja nicht auf, was Jesus ihm im Prinzip anbietet, zu sagen. Und so fährt Jesus fort. Und so heißt es, ich lese einen Vers noch aus Matthäus 19, Vers 17. Jesus sagt ihm, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Jesus macht ein neues Fass auf, um ihm so ein bisschen aufzuhelfen. Und die Frage ist nun, sind die 10 Gebote Maßstab aller Dinge? Sind die 10 Gebote das, was zählt? Sind die Gebote, die einen Menschen in die Ewigkeit bringen? Und Jesus sagt ihm, du kennst die Gebote, Markus 10, Vers 19. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du kennst die Gebote, das spiegelt Jesus ihm. Und natürlich kennt er die Gebote. Er ist doch als junger religiöser Jude aufgewachsen, ist mit 3 Jahren schon in die Tora-Schule, mit 5 unterwegs, mit 10 in die Gesetze und all den ganzen Dingen involviert worden. Er kannte die Gebote. Ein religiöser Jude kannte einen Großteil des Alten Testamentes auswendig. Du kennst die Gebote. Und Jesus zählt nun 6 auf. Und so zitiert Jesus hier aus 2. Buch Mose und aus 5. Buch Mose. Und circa 1500 Jahre vorher hat Gott dem Volk Israel die Gebote gegeben. Die 10 Gebote, vielleicht hast du die mal auch in der Schule gehört, im Religionsunterricht, vielleicht kannst du ein bisschen was damit anfangen. Wenn du gläubig bist, kennst du sie sowieso. Und Gott gab dem Volk Israel 2 Tafeln. Die eine Tafel regelte im Prinzip die Beziehung zu Gott selbst, die 1. Gebote. Und auf der 2. Tafel wurde die Beziehung untereinander geklärt. Und die Gebote zitiert Jesus jetzt hier. Ja, er nimmt Bezug auf die Beziehungsgebote und sagt, die kennst du doch und zählt sie nochmal auf. Und so möchte er ihn jetzt etwas herausfordern. Worauf kommt es an? Was zählt im Leben? Was zählt fürs ewige Leben? Denn das ist ja die Frage, die brennt. Wie antwortet der junge Mann? Jesus spiegelt ihm, du kennst sie und sagt, halte diese Gebote. Orientier dich an den Dingen, die zählen, orientier dich an den Maßstäben, die Gott uns Menschen gibt. Der junge Mann, freudig und vielleicht selbstbewusst, antwortet, Meister, das habe ich alles gehalten seit meiner Jugend. Meister, ich habe eine reine Weste. Habe ich alles gehalten? Jeden Punkt, den du gerade genannt hast, habe ich eine Checkliste in meinem Kopf abgehakt, gehalten, 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 gehalten. Und eigentlich könntest du mir als guter Deutscher, ja, wie wir denken, ein gutes Zertifikat ausstellen. Alles gehalten, dein Leben, wunderbar. Man könnte von dir sagen, du bist ein wirklich guter Mensch. Wenn die Beziehungen laufen, wenn du in allem mit Einklang bist, wenn du im Reinen mit deinen Nächsten bist, ist doch wunderbar. Wenn du dich an niemanden vergangen hast, Jesus, habe ich alles gehalten? Habe ich alles gehalten? Ich weiß nicht, ob das naiv, ob das selbstbewusst oder selbstüberzogen ist, aber er spiegelt Jesus, Meister, habe ich alles gehalten? Und schon wieder nennt er Jesus einfach nur Lehrer. Meister. Das heißt, er ist immer noch in seinem Kopf beim falschen Gottesbild. Und so langsam fordert Jesus ihn heraus, um zu zeigen, wer bist du? Jesus hat ihm die Gebote gezeigt, Jesus hat ihm im Prinzip so einen Spiegel vorgehalten, um erstmal zu zeigen, wer bist du eigentlich? Und er schaut in diesen Spiegel und meint, der Typ, das ist der Wahnsinn. Habe ich alles gehalten. Moralisch einwandfrei. Also, ist doch alles gut dann, oder nicht? Hat doch seinen Platz dann im Himmel sicher. Wenn man moralisch frei ist, moralisch rein, dann hat doch Gott nichts gegen dich, oder? Dann kann doch Gott dann sagen, okay, wenn du alles gehalten hast, wunderbar. Aber er verkennt, mit wem er es hier zu tun hat. Er verkennt, was der Maßstab eigentlich ist. Vielleicht hat er auch verpasst, was Jesus im Vorfeld schon mal gelehrt hatte. Denn Jesus hat ja auch die Juden herausgefordert, um zu zeigen, im Gebot steht das zwar, im Gesetz lesen wir das und die Alten lehren es auch. Ich aber sage euch, und dann erklärt Jesus mal so den wirklichen Inhalt der 10 Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen. Und Jesus macht klar, ja, es kommt nicht darauf an, dass du es praktisch tust, dass du deine Frau verlässt und dann irgendwann mal jemanden Neues findest und dann die Ehe brichst. Jesus macht schon klar, es fängt doch in unseren Gedanken an. Es fängt in unseren Herzen an. Es fängt in unseren Blicken an, die Ehe zu brechen, jemanden zu begehren. Du sollst nicht töten. Ja, Jesus, ich habe niemanden getötet. Aber Jesus schaut weiter und schaut auf das Motiv. Was steckt eigentlich dahinter? Und macht den Menschen klar, selbst wenn du schon jemanden beleidigst, wenn du jemanden über jemanden bös denkst, wenn du überheblich über jemanden denkst, wenn du jemanden wirklich beschimpfst, ist das schon Mord. Sprichst du ihm das Leben schon ab? Du sollst nicht stehlen. Ja, Jesus, ich bin doch noch nie irgendwo eingebrochen. Ich habe auch noch nie was im Laden mitgenommen. Aber wirklich? Wie ist es mit der Steuererklärung? Wie ist es mit so Dingen des Alltags? Bist du immer ehrlich? Nutzt du die Dinge, die wirklich nur dir gehören? Jesus, jetzt hast du aber einen hohen Maßstab. Jetzt gehst du aber ein Stückchen zu weit, oder? Wenn das so ist, Jesus, ja, dann müsste ich dir vielleicht mein Zertifikat gerade zurückgeben. Aber diesen Blick hat dieser junge Mann noch nicht. Denn das Ziel der 10 Gebote ist folgendes. Ich muss dir zeigen, wer du eigentlich bist. Gott hat sie uns als einen Spiegel gegeben, um uns zu sehen. Und nicht zu schauen, ach, wie schön wir sind, wie toll wir sind, sondern um uns eigentlich eingestehen zu müssen, so eine reine Weste habe ich dann noch wieder auch nicht. So ein paar Checklistenpunkte müsste ich da dann doch wieder wegnehmen, wenn nicht sogar alle. Wenn du so weit gehst, Jesus. Ja, mit wem hat es denn der junge Mann gerade zu tun? Mit Jesus selbst, mit Jesus Christus, dem verheißenen Retter, der aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist. Mit dem lebendigen Gott. Und Jesus kennt sein Herz, Jesus kennt auch seine Gedanken. Und der junge Mann denkt, der könnte Jesus jetzt hier einem vormachen. Habe ich alles gehalten? Aber Jesus sieht tiefer. Jesus sieht wirklich in sein Herz. Jesus sieht seine letzten Gedanken. Jesus sieht seine letzten Taten. Jesus sieht seine letzten Wochen. Weil Jesus der allmächtige Gott ist. Jesus kann in unsere Herzen schauen. Jesus kennt unsere Motive. Und so wollte er ihm einfach mal zeigen, wer bist du wirklich? Der junge Mann verkennt es leider. Und ist noch nicht bereit, dem zuzustimmen. Was Jesus ihm eigentlich klar machen möchte, ist, erkenne deine Schuld, erkenne, wer du wirklich bist, erkenne, mit wem du es zu tun hast, junger Mann. Und so fordert Jesus auch uns immer wieder heraus, ehrlich zu werden mit uns selbst, uns mal wirklich im Spiegel Gottes zu sehen, uns mal wirklich dem Maßstab anzuschauen, den Gott uns Menschen stellt, wenn Gott von sich sagt, ich bin heilig. Und in der Offenbarung heißt es, er ist der dreimal heilige Gott. Und Heiligkeit bedeutet, da ist nichts von Fehlern, da ist nichts von Sünde, da ist nichts von Falschheit. Und wenn wir dem allmächtigen Gott in die Augen schauen und sagen, wir sind super, ich glaube, da verkennen wir es, mit wem wir es zu tun haben. Und überspielen so ein bisschen unsere Fehler, die Dinge, die wirklich falsch gelaufen sind, wo wir wirklich mal einen Bock geschossen haben, wo wir wirklich falsch gehandelt haben, gelogen haben, jemanden begehrt haben, die Ehe wirklich in Gedanken vielleicht gebrochen haben, so ehrlich sollten wir vor Gott werden, wenn er uns den Spiegel hinhält. Erkenne auch du deine Schuld. Und so merken wir, die 10 Gebote sind nicht Maßstab aller Dinge. Es war niemals Gottes Absicht, den Menschen einfach 10 Gebote zu geben, um dann zu sagen, wenn du sie alle hältst, ist alles gut. Wenn du sie nicht hältst, Entschuldigung, dann können wir nichts miteinander zu tun haben. Gott sei Dank nicht. Aber Gott nimmt sie und zeigt sie uns und möchte dir aufzeigen, wer du wirklich bist. Wer ich in Gottes Augen bin. Erkenne deine Schuld. Und so kommen wir zum 3. und letzten Punkt, was auf ewig zählt. Was sind denn die Dinge, die zählen, um ins ewige Leben hineinzugehen, um das ewige Leben zu erben? Denn bei der Frage sind wir ja. Die 10 Gebote sind es nicht. Jesus blickt diesen jungen Mann an. Jesus schaut ihm jetzt vielleicht noch mal tiefer in die Augen. Und so heißt es im Bibeltext, Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Er gewinnt diesen jungen Mann jetzt lieb. Da entsteht eine Beziehung, weil Jesus tiefer schaut. Weil Jesus nicht oberflächlich jetzt diesen Mann sieht, sondern Jesus schaut tiefer. Weil Jesus die Fähigkeit besitzt. Und es Jesus wichtig ist, wirklich eine Antwort mit diesem jungen Mann zu finden auf die Frage, die er gestellt hat. Jesus blickt ihn an und gewinnt ihn lieb. Im Griechischen, die Bibel ist, also das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben, und das Griechische verwendet unterschiedliche Wörter für das Wort lieben oder liebhaben. Auch hier jetzt lieb gewinnen. Im Deutschen haben wir das Wort Liebe. Ja, in all der Form, alles Mögliche ist bezeichnet mit Liebe. Und im Griechischen gibt es, soweit ich weiß, 4 verschiedene Worte für Liebe. Das eine ist zum Beispiel die sympathische Liebe. Das Wort Philia oder auch Bruderliebe genannt. Sie beruht im Prinzip auf Sympathie. Ja, wenn du mir sympathisch bist, mag ich dich. Ja, sind uns Menschen sympathisch, mögen wir sie, oder? Die Harmonie stimmt, die Welle stimmt. So verliebt man sich. Ja, ich habe auch einen Menschen ganz sympathisch gefunden. Nun sind wir 12 Jahre verheiratet. Man ist sympathisch, man findet sich sympathisch. Aber auch da merkt man irgendwann, irgendwie ist die Sympathie gar nicht mehr so da. Ja, das musste ich als junger Mensch feststellen. Oh, da kribbelt es ja gar nicht mehr. Ich liebe meine Frau ja gar nicht mehr. Ja, das ist der Unterschied. Natürlich sind manchmal Gefühle da, emotionale Liebe, ja, die Beziehung stimmt. Aber auch das Verliebtsein, alle jungen Leute, stellt euch darauf ein, das wird mal vorbeigehen. Es kommt manchmal wieder, dann ist es wieder weg. Bedeutet aber nicht, dass du deinen Partner nicht liebst. Das ist wichtig zu verstehen. Und das andere Wort, das die Bibel gebraucht, ganz, ganz häufig nämlich, ist das Wort Agape oder Agapao, ja, in der Verbform. Und das ist eine Liebe, die auf Entscheidung beruft. Eine willentliche Liebe. Ich entscheide mich dafür, diesen Menschen anzunehmen, diesen Menschen zu lieben, ihn gern zu haben. Und das ist ja dann oft der Knackpunkt in Beziehungen, ja, wenn die Schmetterlinge weg sind. Oh, ich liebe meinen Partner nicht mehr und ich verlasse ihn. Ja, falsch gedacht. Natürlich, die Emotionen gehen mal weg. Aber dann kommt es darauf an zu sagen, ich habe mich für dich entschieden und ich will dich lieben. Und das ist das Wort, das hier Markus in sein Evangelium benutzt. Jesus blickt ihn an und gewinnt ihn lieb. Nicht, weil er ihn gerade irgendwie sympathisch findet, also nur oberflächlich in dem Sinne. Ja, so würde es uns Menschen wahrscheinlich gehen. Ja, in meiner Schulzeit, als ich mal Lehrer, da gab es immer wieder Schüler, die sagten, boah, Herr Löwen, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste. Und dann, ne, wenn ich zum Beispiel mal Hilfe brauchte, kamen dann Jungs und sagten, hier, ne, haben auch ihre Muckis gezeigt. Dann sollten sie mal anheben und dann der eine hebt an und merkt, er kann das nicht. Ja, nee, gestern beim Sport, nee, das, ich kann jetzt nicht. Ja, ich fand das sympathisch. So ein bisschen naiv, so ein bisschen überhoben. Aber ich fand diese Jungs sympathisch. Ja, das findet man nett. Aber das ist nicht das, was Jesus hier macht. Er findet diesen Mann nicht gerade nur nett. Weil er denkt, oh, er ist ein bisschen naiv. Jetzt hat er sich ein bisschen selbst übertroffen, sagt er, ja, alle Gebote gehalten. Nein, Jesus versteht das Kernproblem dieses Mannes. Und Jesus sieht ihn an und liebt ihn. Er gewinnt ihn lieb mit seinen Fehlern, mit seiner falschen Gottesvorstellung, mit seinem falschen Jesusbild, mit all den verkorksten Dingen, die er getan hat, die er gerade nur nicht bekennen möchte. Jesus gewinnt ihn lieb. Und das ist so schön, wie Jesus es hier tut, was wir hier von Jesus lernen dürfen. Menschen liebevoll anzuschauen, sie lieb zu gewinnen. Willentlich. Und in seiner Liebe möchte Jesus diesem jungen Mann jetzt sein Kernproblem aufzeigen. Und er fordert ihn stark heraus. Er fordert ihn sehr stark heraus. Er sagt nämlich zu ihm, eines fehlt dir. Eines fehlt dir. Und der junge Mann hat, so schreibt es ein anderes Evangelium, nochmal nachgefragt, ja, was fehlt mir denn? So in dem Sinne, habe ich alles gehalten, Jesus? Zertifikat, danke. Was fehlt mir denn noch? Und Jesus sagt ihm jetzt, eines fehlt dir. Was fehlt diesem jungen Mann? Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Voller Liebe schaut Jesus ihn an und fordert ihn heraus, verkaufe alles, was du hast. Wenn du bereit bist, alles abzugeben, was du hast, wenn du bereit bist, mir nachzufolgen, so hast du deinen Schatz, deinen Platz im Himmel. Jesus, jetzt gehst du aber ein bisschen zu weit, oder? Alles zu verkaufen, was man so hat? Meine ganzen Immobilien, mein ganzes Portfolio, alles weg, alles für nichts. Ich war doch so gut abgesichert. Ich habe Krisen einkalkuliert, Kriege einkalkuliert, alles einkalkuliert. Und jetzt forderst du, Jesus, dass ich das alles abgebe? Gut, ist ein guter Zweck, ich kann Armen helfen, aber ich gebe alles ab. Und wenn ich alles abgebe, meinen ganzen Besitz, so bekomme ich einen Platz im Himmel, Jesus? Was forderst du da? Ich weiß nicht, was in diesem jungen Mann vorging. Wie sein Gedankenkarussell auf einmal losging, um diese Frage in seinem Kopf erstmal zu klären. Was fordert Jesus da gerade von mir? Alles loszulassen. Alles loszulassen. Seine harte Arbeit, vielleicht sein Erbe, all die Dinge, die er angeschafft hat, all die Dinge, auf die er stolz ist, mit denen er vielleicht geprahlt hat. Dazu sagen, ich verkaufe alles. Warum sagt ihm das Jesus? Worauf möchte Jesus hinaus? Möchte Jesus ihm sagen, man kann seinen Platz im Himmel mit Geld kaufen? Wenn du alles verkaufst, dann bekommst du deinen Platz im Himmel. Das ist nicht das, was Jesus ihm hier sagen will. Wichtiger ist, was im Nachgang kommt. Komm, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich. Sei bereit, dein Leben hinten anzustellen. Und das ist eigentlich das, was Jesus ihm sagen möchte. Lieber junger Mann, ich wertschätze dich sehr, ich liebe dich willentlich, ich mag dich wirklich. Aber du hast ein Problem. Im Vorfeld wollte er ihm ja klar machen, du verkennst gerade, wer vor dir steht. Du hast ein falsches Jesusbild. Du weißt gerade nicht deinen Maßstab und wie deine reine Weste gerade wirklich aussieht, nämlich befleckt. Er möchte ihm klar machen, dein ganzes Vertrauen setzt du eigentlich auf dein Vermögen. Dein ganzes Vertrauen, dein existenzielles Vertrauen deines Lebens setzt du gerade auf Material. Du vertraust deinem Intellekt, du vertraust all dem, was du dir angesammelt hast, deinem Portfolio, deinen Immobilien, all da fühlst du dich sicher, all dem widmest du Vertrauen. In diese Dinge setzt du dein Leben, davon hängt dein Leben ab. Aber das versteht dieser junge Mann gerade noch nicht. Jesus möchte ihm klar machen, das, worauf du vertraust, hat kein Bestand. Worauf du setzt mit all dem, was du bist und hast, wird nicht bestehen können. So sehr du vielleicht sicher bist, moralisch gut zu sein, so sehr du dir vielleicht sicher bist, ein guter Mensch zu sein. Ja, ich bin ein guter Mensch, Jesus. Und Jesus macht ihm klar, du hast auf das falsche Pferd gesetzt. Auch wenn du meinst, ich habe alles einkalkuliert, junger Mann, ja vielleicht, aber es ist das falsche Pferd. Warum vertraust du deinem Material, deinem Besitz, all diesen Dingen? Und da hängt sein Herz dran. Da hängt alles dran, was er ist. Wahrscheinlich sogar seine Identifikation. Ich bin reich, ich bin vermögend, ich habe es zu etwas gebracht. Mir kann nichts mehr passieren. Alle Eventualitäten habe ich einkalkuliert. Und Jesus möchte ihm klar machen, mein lieber junger Mann, das ist das falsche Pferd. Das wird dich nicht in die Ewigkeit bringen. Denn für die Ewigkeit kannst du nicht einfach so vorsorgen, indem du Material anhäufst, indem du Geld und Besitz hast. Denn am Ende des Lebens musst du feststellen, dass du nichts mitnimmst. Du nimmst nichts mit. Und die Dinge, die dir so wichtig und kostbar sind, haben dann gar keinen Wert mehr. Sie zählen nicht. Aber er setzt auf dieses Pferd. Denn wir lesen weiter, er wird traurig über dieses Wort. Das, was Jesus gerade von ihm fordert, geht ihm ein Stückchen zu weit. Vers 22, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Anders gesagt, er war reich, er war sehr reich. Wie ist es, wenn Jesus uns herausfordert zu sagen, wir sollen mal alles abgeben? Komplett, nicht nur für eine Woche, nicht für ein Jahr, abgeben. Tu es weg. Hängen wir an den Dingen? Hängt unsere Existenz an diesen Dingen? Vertrauen wir existenziell auf diese Dinge? Wie wichtig ist dir dein Festvertrag? Wie wichtig ist dir dein Beamtenstatus? Wie wichtig ist dir deine Lebensversicherung? Wie wichtig ist dir dein ganzes Portfolio, deine ganzen Immobilien? Vertraust du darauf, dass sich das irgendwie durchträgt? Dass es irgendwie deinem Leben Sinn und Halt gibt? Dann muss ich auch dir heute sagen, leider, du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Jesus sagt es diesem jungen Mann und macht ihm deutlich, trenne dich von den Dingen. Denn worauf kommt es an? Nicht auf Material, nicht auf Besitz, nicht auf diese Dinge dieser Welt zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Auf den verheißenen Retterkönig, der extra auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen klarzumachen, wie begrenzt, wie schuldig und wie falsch wir eigentlich sind. Sodass wir verstehen, worauf wir unser existenzielles Vertrauen setzen sollten, nämlich auf Gott. Denn was ist denn mit dem danach? Diese relevante Frage, die dieser junge Mann hatte, wie komme ich denn ins Leben, also ins ewige Leben? Um dann nicht bereit zu sein, zu sagen, okay, mein Fokus setze ich da drauf. Mein Vertrauen setze ich auf den lebendigen Gott, der mir die Möglichkeit gibt, ins ewige Leben zu kommen. Aber nein, er bleibt da stehen und geht traurig davon. Er geht betrübt davon, weil er sehr reich ist, weil er nicht bereit ist zu sagen, ich entsage dem. Ich bin nicht bereit, Jesus, dir nachzufolgen. Ich kann mein Vertrauen gerade nicht auf dich setzen. Und so geht er betrübt davon. Und das ist ein hartes Urteil. Das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Ende einer Geschichte. Wenn jemand betrübt von Jesus weggeht. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen glücklich von Jesus weggehen. Auch morgen werden wir eins davon hören. Aber dieser junge Mann geht traurig davon. Er hat sein Vertrauen lieber auf das gesetzt, was er hart erarbeitet hat. Er setzt sein Vertrauen lieber auf die Dinge, die er sieht, mit denen er was anfangen kann. Aber wie wichtig ist es für uns zu verstehen, was wirklich trägt? Welches Fundament trägt wirklich? Welches Fundament ist die Grundlage, um zu sagen, ich habe das ewige Leben und ich komme ins ewige Leben? Und das ist das, was Jesus ihm deutlich machen wollte und einige Tage später deutlich machen wird. Denn Jesus ist auf der Zielgeraden nach Jerusalem. Und vor einigen Wochen haben wir dran gedacht, Jesus wird als König in Jerusalem einziehen. Jesus wird als König gefeiert werden, aber Jesus wird als Verräter angeklagt werden und ans Kreuz gehängt werden. Warum? Damit er den Schuldpreis für diesen jungen Mann bezahlt. Weil er den Schuldpreis für dich bezahlt. Weil er so die offene Tür schafft, dass wir sündhafte Menschen, die wir es miserabel verdorben haben, in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen können. Jesus wird ans Kreuz gehen. Jesus wurde ans Kreuz gehängt. Unschuldig. Aber aufgrund unserer Schuld schuldig. Sodass er den Preis bezahlt und deutlich machen wird, so sehr habe ich diese Welt geliebt, damit niemand, der an Jesus, an mich glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn du auf Jesus setzt, wenn du dein Vertrauen, dein existenzielles Vertrauen auf Jesus setzt, so setzt du aufs Richtige. So hast du die Karte richtig gesetzt. Denn Jesus wird dir zusagen, er vergibt dir deine Schuld, weil er dafür bezahlt hat. Und du hast ein Fundament, das trägt. Und durch seine Auferstehung hat er gezeigt, er hat dem Tod, die Sünde, die Macht genommen, ist siegreich auferstanden, ist in den Himmel gefahren und lebt. Und dieses Vertrauen bietet er auch uns an, dass wir uns ihm vertrauensvoll hinwenden, um seine Hand zu ergreifen. Um zu sagen, Jesus, ja, ich vertraue nicht auf mein Reichtum, ich vertraue nicht auf meinen Status, ich vertraue nicht auf meinen Festjob und sonst was. Jesus, meine Existenz lege ich in deine Hand und ich ergreife deine Hand, weil ich weiß, du hast den Schuldpreis bezahlt, weil ich weiß, du bist der allmächtige Gott, weil ich weiß, du bist allmächtig, ewig und heilig. In meiner Schuld werde ich nicht bestehen können, aber weil du mir deine Hand reichst, darf ich bestehen. Darf ich vor dich treten in Heiligkeit. Ich durfte vor 2 Wochen circa einen Mann besuchen, der uns seit einiger Zeit in der Gemeinde besucht. Und so erfuhr ich von meiner Tante, er ist ins Krankenhaus gekommen. Ist schon, ich glaube, um die 85, ist leider an Krebs erkrankt und so gab es wieder eine Komplikation. Er ist inzwischen Witwer und so alleine unterwegs. Sein Nachbar hat ihn dann aufgefunden, wie er da lag. Und so kam er ins Krankenhaus und ich durfte ihn besuchen. Und so kam ich ins Gespräch mit diesem alten Herrn, der vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist, zu sagen, was ist danach? Was kommt dann? So habe ich das Gespräch aufgebaut. Er hat sich sehr gefreut, weil er ist noch recht neu. Wir kennen uns gar nicht so gut persönlich. Und so kamen wir ins Gespräch. Ich habe auch zum Großteil mit seinem Bettnachbar gesprochen. Der war auch sehr gesprächsbedürftig, aber es war ein schönes Gespräch. Und so lenkte ich den Blick so langsam auf Psalm 23, um ihm zu fragen, wie ist es mit deinem Hirten? Wem vertraust du? Wie ist es mit deinem Leben? Um einfach mal herauszuhören, was wäre, wenn er jetzt wirklich die Augen schließt und sie auf dieser Erde nicht mehr öffnet? Und so im Laufe des Gesprächs sagt er einfach so aus dem Nichts, ich habe richtig entschieden. Das fand ich interessant. Herr Wiese, können Sie das nochmal erläutern? Und so ein bisschen auch im Hintergrund, dass er das nochmal für den Nachbarn erklärt. Anstatt was zu sagen, machte der einfach nur so. Zeigte auf den Himmel. Ich habe richtig entschieden. Was für ihn bedeutet, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt. Ich habe auf einen gesetzt, der sein Leben für mich gegeben hat, der meine Schuld weggenommen hat, der meine Schuld bezahlt hat, der den Schuldpreis getragen hat und mir ewiges Leben zuspricht. Ich habe auf den gesetzt, der wirklich Fundament ist, der wirklich eine Existenz halten und tragen kann. Und er war sehr glücklich, als er das sagte. Mich freute das unheimlich und genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen uns richtig entscheiden. Vertraue ich auf mein Hier und Jetzt, auf mein Leben, auf das irdische, begrenzte, marode? Oder bin ich bereit, diesen Sprung zu wagen und diese Hand zu ergreifen, um zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich glaube dir, weil du der Herr bist, weil du Gott bist. So haben wir diesen jungen Mann kennengelernt und erfahren, was auf ewig zählt. Er ist traurig davongegangen. Er ging weg und hat diese Entscheidung, dieses Angebot für wirklich ewiges Leben nicht angenommen. Wo Jesus ihm noch deutlich machen wollte, vertraue auf mich. Vertraue auf mich. Und letztlich machte ihm deutlich, oder bedenke die Konsequenz deiner Entscheidung, wenn du jetzt weggehst. Erfolgreich am Leben vorbei, alles erreicht, alles das, was man als Mensch so sucht, was man als Mensch vielleicht sich sehnt. Erfolgreich in der Familie, in der Gesellschaft, finanziell. Eine gute Frage mit einem falschen Gottesbild. Was zählt wirklich? Was zählt auf ewig? Auf ewig zählt, dass wir als Menschen verstehen, wer Gott ist, wer Jesus ist, warum Jesus wirklich auf diese Erde gekommen ist. Es ist wichtig zu verstehen, wer wir sind im Angesicht Gottes, im Spiegel, welchen Gott uns vorhält. Und es ist wichtig zu verstehen, auf wen wir setzen, auf wen oder was wir unser Lebensvertrauen setzen. Ist es Jesus? Und ich wünsche, dass heute Abend hier niemand traurig davon geht. Es wäre so schade. Es wäre so schade, so wegzugehen wie dieser junge Mann. Und so möchten wir dich einladen, deine Entscheidung festzumachen. Es zu bekennen und zu sagen, ja, ich setze auf Jesus. Ich setze auf Jesus Christus mein ganzes Vertrauen. Weil nichts anderes, niemand anderes kann mir ewiges Leben garantieren. Jesus Christus schon, weil er sein Leben dafür gegeben hat. Und so ist es eine Einladung an dich, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich möchte gleich in den Flur gehen, ich werde im Foyer warten, später bin ich oben in einem Raum, ein paar Brüder sind dabei, wir können gerne ins Gespräch kommen, du kannst die Sache gerne heute festmachen. Wenn du Fragen hast, wenn du ein Gespräch suchst, komm gerne dazu. Wir laden dich herzlich ein. Jesus lädt dich heute ein. Amen.